Es ist Donnerstag, der 18. Dezember 2025. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Lage International, einem Podcast des Stern und der letzten Folge in diesem Jahr. Mein Name ist Miriam Holstein und mir zugeschaltet ist Christian Mölling, Senior Advisor beim Brüsseler Think Tank European Policy Center. Ich grüße Sie, Herr Mölling.
Hallo, guten Morgen, Frau Holstein.
Heute stehen ja in Brüssel eventuell große Entscheidungen an. Beim EU-Gipfel wird darüber beraten, ob das in der EU eingefrorene russische Staatsvermögen für die Ukraine eingesetzt werden darf. Es geht um rund 200 Milliarden Euro, die nach Beginn des Krieges gegen die Ukraine dort eingefroren wurden. Und die sollen jetzt in einen zinslosen Reparationskredit umgewandelt werden. Alle Details dazu kann man nachlesen in einem Interview auf stern.de, was mein Kollege Steffen Gassel mit dem Juristen Patrick Heinemann geführt hat. Fakt ist, dass die Ukraine sehr, sehr dringend Geld braucht, um sich gegen Russland zu verteidigen. Über 130 Milliarden Euro in den nächsten 2 Jahren, so die Schätzung. Und das können, wollen die EU-Mitglieder auch nicht bilateral aufbringen. Und auch für eine gemeinschaftliche Verschuldung mittels Anleihen fehlt da eben die Einigkeit und der Wille. Nun ist der heutige Termin wahnsinnig aufgeladen. Bundeskanzler Friedrich Merz hat es eine Schlüsselfrage für die EU genannt, dieses Vermögen so einsetzen zu können. Der Spiegel hat von der letzten Patrone Europas gesprochen. Wir wissen nicht ganz, wie es ausgeht. Womit rechnen Sie?
Also ehrlich gesagt, ich rechne damit, dass erstens heute keine Entscheidung kommt, sondern die Entscheidung vertagt wird, entweder auf morgen oder auf übermorgen oder sogar auf Sonntag. Und wenn man dann keine Entscheidung hat, dann wird man eine Entscheidung in einem sogenannten Sondergipfel Anfang nächsten Jahres finden. Warum? Das gehört zur Dramaturgie der Europäischen Union, solche Verhandlungsmarathone dann im Grunde genommen draus zu machen. Ein Kollege hat neulich schon gesagt, drunter machen sie es halt nicht mehr. Ich war auch diese Woche in Brüssel und das ist sozusagen jetzt schon ausgegeben, dass man davon ausgeht, dass man bis Sonntag verhandeln muss. Kann früher sein, aber wir sehen ja, dass jetzt auch so eine Art klassischer Verhandlungsdynamik einsetzt. Jeder versucht nochmal seine Zustimmung mit einem anderen Deal sozusagen zu verbinden. Also auch diejenigen, die vorher dafür waren, sagen jetzt, ich weiß nicht mehr so richtig und versuchen jetzt nochmal was rauszuhandeln. Das ist auf der einen Seite normal, ist auf der anderen Seite für die Ukraine natürlich fatal, weil natürlich besteht bis zum Schluss das Risiko, dass man sich verzockt bei der ganzen Geschichte. Relevant ist das Ganze aber, Sie haben es eben schon angedeutet, ich würde jetzt nicht sagen, es ist die letzte Patrone, aber die Ukraine braucht Geld und das, was die Europäische Union kann, ist, es kann vor allen Dingen Geld organisieren und bereitstellen. Und das ist natürlich was, was in der strategischen Auseinandersetzung mit Russland total zentral ist, weil denen geht auch das Geld aus. Und es geht ein bisschen um die Frage, wer hält halt länger durch. Und wenn man jetzt schon sagen kann, die Ukraine hält 2 Jahre länger durch oder 2 weitere Jahre durch, dann ist das natürlich schon ein enormer Zugewinn. Und ein wichtiges Signal an Moskau, aber auch an Washington.
Nun gibt es eine Menge Kritiker auch, zum Beispiel die Chefwirtschaftskorrespondentin der Welt, Dorothea Siems, hat kürzlich in einem Artikel geschrieben, das mag jetzt moralisch ganz, ganz doll klingen, praktisch aber wird Russland das Geld nach Kriegsende zurückfordern und dann müssen letztendlich die EU-Staaten zahlen und auch noch ein Hinweis von ihr, das würde dann eben eine schwerwiegende Verletzung des Schutzes auf Eigentum darstellen, dieser Schritt. Und wenn der europäische Finanzplatz nicht mehr als rechtssicher gilt, würde das Investoren aus Drittstaaten abschrecken. Wie würden Sie diese Einschätzung beurteilen?
Also ich bin kein Jurist. Der Kollege Heidemann hat das ja bei Ihnen bereits ausgewählt, zu den anderen Punkten. Ich glaube, darauf würde ich erstens verweisen, also mehr Stern lesen. Und ich glaube, der zweite Punkt ist, so wie Sie es gerade als Kausalkette dargestellt haben, ist es ja nicht, sondern als erstes Mal hat Russland, so wie ich das verstanden habe, zum jetzigen Zeitpunkt schon quasi Pflicht, Reparationen zu leisten oder beziehungsweise die Ukraine hat schon jetzt Anspruch auf Reparationszahlungen. Und wir haben es hier mit einer noch ganz anderen Frage zu tun, nämlich mit der Asymmetrie von sozusagen Rechtsstaatlichkeit und Unrechtsstaatlichkeit. Also Russland baut zurzeit darauf, dass sich die Europäische Union an einen sehr engen Rechtsrahmen hält und den nicht überdehnt oder nicht in die Graubereiche geht. Und natürlich geht man jetzt hier in einen Risikobereich rein, weil im Prinzip könnte es natürlich sein, dass es eine Entscheidung gibt, dass es irgendwas an dem, was die Europäische Union jetzt macht, rechtlich nicht in Ordnung ist. Diese Möglichkeit besteht immer. Sie können es natürlich auch cooler sehen und sagen, naja, wir machen das jetzt erstmal, weil wenn wir es nicht machen, besteht die noch viel größere Gefahr, dass der Rechtsrahmen und die Rechtsstaatlichkeit der Europäischen Union noch stärker gefährdet wird durch Russland, weil es seinen Angriffskrieg nicht nur gegen die Ukraine, sondern auch gegen die EU weiter fortsetzen wird. Ich verstehe aber, habe großes Verständnis dafür, dass Journalistinnen und Journalisten irgendwas schreiben müssen. Ich glaube, der Bundeskanzler kennt alle diese Argumente.
Wenn wir davon ausgehen, dass es kommt, dass die EU sich auf dieses Reparationsdarlehen einigt, mit welchen Gegenreaktionen aus Moskau müssen wir denn rechnen? Ex-Präsident Medvedev hat ja schon diesen Fall einen völkerrechtlichen Casus Belli genannt und damit gedroht, dies könne Angriffe auf europäische Länder rechtfertigen. Aber das ist mal wieder so ein bisschen Eskalationsrhetorik, oder?
Ja, total. Aber da liegt man ja vor Lachen echt unterm Tisch. Ne? Also sozusagen der Unrechtsstaat, der sich wirklich ans Völkerrecht gar nicht mehr hält, und das kann man wirklich nur noch unterstreichen, gar nicht mehr hält, der zieht jetzt das Völkerrecht raus. Das ist natürlich total klar, das ist eine Kommunikation in unsere Richtung nach dem Motto, hier, ne, ihr müsst euch ans Völkerrecht halten, wir müssen das aber nicht, weil wir sind, ich weiß nicht wer. Das ist eine sehr nette Trickkiste. Ob das ein Casus Belli ist, weiß ich nicht. Aber es ist auch Teil des Völkerrechts, eine Verhältnismäßigkeit der Mittel einzuhalten, und die ist ja zu diesem Zeitpunkt natürlich dann auch nicht gewahrt. Die Frage ist, ob man Medvedev jetzt wirklich ernst nimmt und jetzt wirklich jedes Wort irgendwie auf die Goldwaage legt oder aber sagt, wir müssen mal eine Ebene drüber gehen und sagen, okay, wenn der schon anfängt rumzukläffen, dann ist es doch ein deutliches Zeichen, dass man hier offensichtlich einen Nerv getroffen hat. Und es ist jetzt schon so, dass Russland natürlich eine große Propagandamaschine lostritt und jetzt schon sagt, ja, wir verklagen euch, es ist alles ganz schlimm, was ihr da macht. Wo man natürlich sich schon die Frage stellt, ja, also A, vor welchem Gericht soll das stattfinden und wann soll das stattfinden? Und ja, dann mach doch mal, weil nach jetzigem Völkerrechtsstand, was heißt jetzigem Völkerrechtsstand? Nach Völkerrecht, und da sind sich ja alle einig, ist Russland der Aggressor und rechtfertigt damit eine bestimmte Gruppe von Maßnahmen nach Völkerrecht und nach UN-Charta. Das ist ja jetzt nicht, dass sich das sozusagen in der Parallelwelt auf einmal von heute auf morgen umdreht und jetzt irgendwie wir die Unrechtsstaaten sind und die Ukraine die Unrechtsstaat ist, weil er sich verteidigt.
Eine niedrigschwelligere Reaktion aus Russland und auch sehr wahrscheinliche Reaktion wäre ja, dass Russland westliche Vermögenswerte, die dort lagern, nicht freigibt, beziehungsweise weiter nicht freigibt, denn die sind dort auch jetzt schon festgefroren. Und das wiederum könnte sich natürlich, angeblich sind die sogar höher als das, was in Europa festgefroren ist. Wie auch immer, es könnte Konsequenzen für die europäische Wirtschaft haben. Wie sollte man sich darauf vorbereiten oder wie kann man darauf reagieren?
Ich glaube, die erste Frage ist, ob diese Vermögen, die dort liegen, soweit sie, ich sag mal, für einzelne Unternehmen relevant sind, abgeschrieben sind oder nicht abgeschrieben sind. Man kann nur hoffen, dass sie abgeschrieben sind, weil wer nach irgendwie knapp 4 Jahren glaubt, dass er sein Geld aus Russland zurückkriegt, nachdem wir so viel Infrastruktur, also deutsche Unternehmen und andere Unternehmen so viel Infrastruktur da zurückgelassen haben, da kann ich jetzt auch nicht mehr helfen, würde ich da sagen. Also sorry, das ist wirklich, das ist dann unternehmerische Freiheit und unternehmerisches Risiko, das man gerne eingehen darf. Das heißt aber auch, dass das Risiko sich materialisieren kann. Und die Kohle ist weg, also kann man nur sagen, count your losses. Ja, hier geht's gerade darum, die Sicherheit Europas sicherzustellen. Also das wäre ein viel zu kleines Karo, jetzt mit solchen Argumenten, ehrlich gesagt, um die Ecke zu kommen.
Dann lassen Sie uns noch mal auf den Nachklapp der Friedensverhandlungen in Berlin gucken, die ja Sonntag und Montag stattgefunden haben, mit ukrainischer und amerikanischer und auch europäischer Beteiligung, sowie NATO-Generalsekretär Mark Rutte. Von europäischer Seite gab es einen Vorschlag, der dann noch mal viele Diskussionen ausgelöst hat. Eigentlich ganz neuer Vorschlag, nämlich dass man im Fall einer Friedensvereinbarung zur Absicherung eines solchen Friedens in der Ukraine eine multinationale Truppe entsenden könnte. Stand dann auch mit amerikanischer Unterstützung, wie auch immer die geartet sein würde, vermutlich keine. Und diese multinationale Truppe, die würde sozusagen von einer Koalition der Willigen gestellt. Wenn man die Äußerungen von Friedrich Merz danach sich angehört hat, dann ist er fast so ein bisschen wieder zurückgerudert. Am Mittwoch gab es eine Regierungsbefragung, da ist er der Frage ausgewichen, ob zu dieser Friedenstruppe auch deutsche Soldaten gehören würden. Er hat aber gesagt, man werde den Fehler von 2014 nicht wiederholen und die Ukraine ohne Sicherheitsgarantien lassen. Aber man müsse ja jetzt erstmal die russische Reaktion abwarten. Auch eine ganz komische Einlassung von Verteidigungsminister Pistorius am Mittwoch, der gesagt hat, ich war an den Gesprächen überhaupt nicht beteiligt. Gehen Sie davon aus, dass deutsche Soldaten hingeschickt werden in die Ukraine, früher oder später? Und gibt es ein Szenario, das wäre überhaupt die Voraussetzung für Sie, gehen Sie davon aus, dass unter irgendwelchen Umständen Russland sich auf diese Entsendung einlassen könnte?
Ja, ich glaube, es ist gut, mit der letzten Frage als erstes anzufangen, weil das schichtet, glaube ich, gut ab. Also ich glaube nicht, dass Russland sich zum jetzigen Zeitpunkt auf das, was da vorgeschlagen wird, das ist ja keine Vereinbarung, das ist ein Vorschlag, irgendwie einlassen wird, weil das Dinge sind, die Putins Kriegszielen nicht entsprechen. Sie bringen ihn nicht näher ran. Und von daher wird er halt, wie soll man sagen, wird er den Krieg wählen, weil er seine Ziele erreichen muss. Also das ist immer die Baseline, ne? Putin muss seine Ziele erreichen. Da hat er keine Wahl. Da hat er sich selber sozusagen die Pistole an die Schläfe gehalten und im Zweifelsfall drücken andere ab. Das ist, glaube ich, der erste Punkt. So. Wenn die Russen das ablehnen, dann gehen sowieso keine deutschen Soldaten. Wann gehen deutsche Soldaten und warum ist Merz da so zögerlich und Pistorius auch? Ja, Pistorius will sich dazu nicht äußern, weil es halt eine heiße Kartoffel ist. Deutschland kann solche Einsätze nicht zusagen, ohne den Parlamentsvorbehalt sozusagen beachtet zu haben, also ohne das Parlament gefragt zu haben in dem Zusammenhang. Und deswegen ist das kein Zurückrudern. Es ist ein Lavieren, ja, das ist so. Und das wäre falsch, wenn der Kanzler oder irgendjemand aus der Regierung sagen würde, ja, wir machen das, weil dann das Parlament reagieren muss, um seine Rechte durchzusetzen und sagen muss, also sorry, wolltet ihr noch mal ganz kurz nachlesen, was das Bundesverfassungsgericht dazu gesagt hat und was sonst so in den Gesetzen steht. Also das vermeidet man jetzt gerade. Das ist quasi der innenpolitische Teil dieser ganzen Diskussion. Das gilt für einige andere Länder natürlich in dieser Art und Weise genauso, wenn die sich beteiligen wollten, dass die erstmal ihre Parlamente befragen müssten. Das gehört insgesamt mit dazu. In anderen, also in Frankreich geht das ein bisschen anders, in den USA würde das auch anders gehen. Ein wichtiger Punkt, glaube ich, in dem Zusammenhang noch, das ist keine Friedenstruppe, sondern das ist, das Wort Frieden, glaube ich, darf man hier nicht in den Mund nehmen und ich würde davon dringend abraten. Es geht hier erstmal auch nur um Waffenstillstand. Die Amerikaner sind zwar möglicherweise bei dieser multinationalen Truppe nicht mit dabei, sie sollen aber, so ich das verstanden habe, bilateral Sicherheitsgarantien an die Ukraine geben oder bereit sein, diese zu geben. Was ein wesentlicher Punkt, glaube ich, für Zelensky ist, den er auch für zu Hause braucht, weil man ja im Grunde genommen sich fragen muss, weil die Antwort auf die Frage, kann man sich auf Russland verlassen, ja von vornherein gegeben ist, nämlich die Antwort ist nein. Das heißt, jeder Vertrag ist im Grunde genommen null und nichtig, den sie mit einem notorischen Vertragsbrecher schließen. Das Einzige, was den Vertragsbrecher überzeugt, ist, ich sag's mal nochmal so platt, die geladene Kanone auf dem Tisch. Das heißt, das ist die Sicherheitsgarantie. Nicht der Vertrag und die Hoffnung, dass irgendjemand einen Vertrag einhält, sondern die Fähigkeit, schier diesen Vertrag Punkt für Punkt gegen den Willen Russlands durchzusetzen.
Aber das heißt ja, dass wir mittelfristig überhaupt nicht um so eine Truppe drumherum kommen werden, wenn wir sicher sein wollen, dass der Waffenstillstand eingehalten wird, oder?
Ja, wenn es einen Waffenstillstand gibt, dann wäre das eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist natürlich, wir sind immer noch beim Schießkrieg. Ne? Also ich meine, ich denke, es gibt immer noch Möglichkeiten, Russlands auch die Existenz des Herrschaftssystems so stark zu bedrohen, dass man sagt, wir schalten euch einfach das ökonomische Licht aus. Das wäre eine Möglichkeit. Es gibt auch die Möglichkeit, die haben natürlich nur die Amerikaner, dieses Land mit einem großen Cyberangriff einfach mal auszuschalten. Das ist dann nicht von Dauer, aber es würde wahrscheinlich einem Kollaps des Systems helfen. Und dann, wenn man das glaubhaft machen kann, dann werden die Karten wahrscheinlich auch im Kreml neu gemischt. Ne? Bloß zum jetzigen Zeitpunkt ist man nicht bereit, diese Pistole rauszuholen und zu sagen, wir brauchen hier nicht wir brauchen nicht schießen, sondern wir können das Ganze auch ökonomisch im Grunde genommen machen. Also das würde, glaube ich, die Perspektive deutlich weiten. Wir hängen halt jetzt schon wieder in dieser ganzen Diskussion immer in dem gewaltvollen, in dem militärischen eigentlich drin. Ne? Gleichzeitig führt Russland ja einen Krieg auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen. Und darum müssen wir uns natürlich auch gedanklich kümmern, wie wir damit dann weiter umgehen wollen, weil der hört ja nicht auf.
Sie haben schon gesagt, dass vor allem ja für so eine Truppe das Zugeständnis oder das grüne Licht in Anführungsstrichen aus Moskau fehlt. Und es spricht in der Tat nichts dafür, dass es kommen wird. Am Mittwoch ist Putin bei einem Treffen der russischen Rüstungsindustrie aufgetreten und hat eher noch mal verbal eskaliert. Er hat die europäischen Staats- und Regierungschefs, fand ich eine sehr bemerkenswerte Wortwahl, kleine Schweine genannt und betont, dass die Ziele der militärischen Spezialoperation, wie ja Russland offiziell den Krieg in der Ukraine verschleiernd nennt, bedingungslos vollendet werden würden. Diese wirklich eskalierende Wortwahl, würden Sie sagen, das ist schon fast Routine bei ihm oder sehen Sie da auch so ein bisschen wachsende Nervosität?
Letzteres. Ich glaube, das ist ein Zeichen von Schwäche. Also wer so klar jetzt offensichtlich nach innen und nach außen demonstrativ in die rhetorische Kloake greifen muss, der hat offensichtlich gerade Angst, was zu verlieren. Und das ist dann, glaube ich, schon ganz, ganz hilfreich und ganz bezeichnend, solche Auftritte manchmal, weil man sich schon darüber zumindest Gedanken machen kann, wie weit auch solche Leute wie Putin sich tatsächlich im Griff haben oder auch da irgendwann mal die Kontenance tatsächlich verlieren. Also ich denke, und das sehen wir ja auch, dass die Russen nervös werden, was die Zahlungen angeht, also was die sogenannten Frozen Assets, also die eingefrorenen Staatsvermögen, wenn die kommen würden und gleichzeitig möglicherweise sogar die Amerikaner wieder wegschwenken würden von ihrer Putin-Liebe, dann kann das wieder ziemlich schnell ziemlich heikel werden für Putin. Also ich erinnere gerne zurzeit immer an den Sommer, wo Putin sogar irgendwann den Telefonhörer in die Hand genommen hat, um Trump anzurufen, weil er Angst haben musste, dass sich das ganze Blatt gegen ihn wendet. Also so stabil und so cool ist halt der Kreml dann doch nicht.
Dann nehmen wir das mal als kleinen Hoffnungsschimmer, dass sich die Dinge auch noch mal in eine für die Ukraine positive Richtung entwickeln könnten. Es gäbe noch viel zu besprechen. Wir hören aus Brüssel, dass FCAS-Projekt offenbar kurz vorm Scheitern steht. Aber all das müssen wir aufs nächste Jahr verschieben. Herr Mölling, das war die Lage für heute. Nächste Woche sind wir in einer kleinen Weihnachtspause. Sie können uns wieder hören am Donnerstag, 1. Januar. Im neuen Jahr dann mit einer Sonderfolge zur Frage, wie gefährlich wird 2026? Und die werde ich nicht allein moderieren, sondern gemeinsam mit meinem Kollegen Steffen Gassel. Und auch in seinem Namen möchte ich mich bei Ihnen für Ihre Treue beim Zuhören danken. Wenn Sie jetzt zum Jahresabschluss noch mal Lust haben sollten, uns zu sagen, was Ihnen in diesem Jahr am Podcast besonders gefallen hat oder auch was Sie vermisst haben, dann schreiben Sie uns gern an mirjam.holstein@stern.de oder an steffen.gassel@stern.de. Wir wünschen Ihnen und natürlich auch Ihnen, Herr Mölling, ein frohes, stressfreies Fest und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Das wünsche ich Ihnen und allen Zuhörerinnen und Zuhörern auch.
Dankeschön, bis zum 1. Januar.
Bis zum 1. Januar. Ciao, ciao.